Hallo David.
Hallo Robert.
So, ich fange mal gleich mit zwei Dingen an, über die wir heute reden müssen. Gleich zum Anfang. Eine Sache, wo wir uns beide eine Meinung bilden müssen, ohne eine haben zu können. Und eine, wo wir mal kurz zurückblicken müssen. Womit willst du anfangen?
Ich will erst mal zurückblicken. Bin Nostalgiker.
Nee, nicht so weit. Wir schauen nur auf Einspielergebnisse. Aber wir müssen mal, dachte ich, kurz mal so über Blood and Sinners reden, weil das entwickelt sich ja in den USA nicht nur zu dem guten Film, den wir ihn beide empfunden haben, sondern als einer, der hat nur 6% Drop am Wochenende gemacht. Ne? Der hat die 100 Millionen Dollar geknackt. So ziemlich jeder Hollywood-Star macht Werbung für Ryan Coogler und sagt, guck diesen Film. Er soll ja anscheinend auch offiziell, aber sag mal so, ich habe es nicht richtig recherchiert, aber ein paar Mal aufgeschnappt, dass er mit Warner Brothers ja auch so einen neuen Deal gemacht haben soll über mehrere Filme, dass er exklusiv auch die Rechte hat an den Inhalten und das Studio überhaupt nicht mit drin rumschreiben darf. Und jetzt ist quasi wie so ein Aufatmen, auch im Horrorgenre, dass so ein großer und stark besetzter originärer Film, der nicht ein Franchise ist, nicht ein dritter Teil, eben Geld verdient. Die Leute sagen, ja, genau diese Art Filme möchten wir. Wir wollen Filme, wo Leute sich Gedanken machen und nicht auf Nummer sicher gehen. Und deswegen geht dieser Film gerade so steil. Da wollte ich kurz mal drüber reden.
Ich glaube, ich hatte die Tage irgendwas gelesen von wegen, dass es der erfolgreichste oder profitabelste Horrorfilm der letzten, profitabel nicht, weil da gibt es ja einige, die sind für eine Mark 50 gedreht, aber der erfolgreichste Horrorfilm der letzten Dekade ist.
Ich glaube, Wording war, is outperforming every single horror movie in the last decade. Ne? Das hast du, glaube ich, auch aufgenommen.
Genau. Ja, genau. Das war der. Und ich dachte dann so, da waren ja wirklich ein paar gute dabei. Letztes Jahr Alien Romulus lief ziemlich gut, auch weil der in China, glaube ich, ein gutes Einspielergebnis hatte. Und dann sind ja durchaus immer mal wieder Five Nights at Freddy's. Da habe ich gedacht, so, wie lief der denn? Der hat doch eigentlich auch ein gutes Einspielergebnis gehabt. Also so richtig glauben konnte ich nicht die Überschrift und habe dann aber nicht weiter nachrecherchiert.
Ja, das hängt natürlich davon ab, was outperformed heißt, aber vielleicht gucken sie nach so und so viel Tage seit Release und legen das übereinander. Weißt du, das könnte wahrscheinlich stimmen. Wo steht der denn? Der steht in den USA bei 123 Millionen und weltweit bei 163 Millionen. Da siehst du halt, finde ich, wieder mal wie, also
das ist ein amerikanisches Phänomen.
Ja, amerikanisches Phänomen. Auch, wir haben ja so ein bisschen mit Black Cinema auch in die Richtung gesprochen, dass es da eben nochmal ein anderes Thema ist. Da muss man aber auch sagen, dass bei 90 Millionen Dollar Budget eigentlich 163 Millionen weltweit nicht schlecht ist, aber noch lange nicht in der Gewinnzone gelandet ist. Ne? Sollte man vielleicht mal dazu sagen.
Bei Vulture gibt es einen Artikel, da steht, dass sie nur noch 10 Millionen brauchen, um die Kosten einzuspielen. Ich glaube, der hat so, was hat der gekostet? 150, ne?
90 Millionen.
Ach so, okay. Dann streiche ich das, was ich gerade gesagt habe. Aber es gibt hier so einen Artikel, der versucht gerade aufzuführen, was könnten die ganz großen Filme sein, die Horrorfilme, die geschlagen werden müssen. Und hier steht auch direkt, if Sinners wants to become the highest grossing horror movie of the decade, it will have to top Beetlejuice, Beetlejuice, which made $451 million worldwide. Ist das ein Horrorfilm, Beetlejuice, Beetlejuice? Ich hätte jetzt eher gesagt, so Fantasy-Komödie.
Ja, oder so eine morbide Horrorkomödie. Ne? Das ist ja so, es ist ja schon recht morbide.
Hier steht auch, der highest-grossing Horror-Movie hat noch ein bisschen mehr eingespielt. Frage an dich, kannst du schätzen, welcher das ist?
Aus der letzten Dekade? S, oder?
Genau, S. Ja. Ja, mit 705 Millionen.
Ja, das war ja ein Phänomen.
Das war krass.
Der zweite hat ja auch nicht mehr rangereicht. Auf jeden Fall, Blood and Sinners, nur einen 6%igen Drop in den USA, das sieht man sehr, sehr selten. Das ist ein Film so stabil.
Ich glaube, einer der geringsten Drops, die es je gab.
Ja, also ich kann mich nicht erinnern, einen solchen gesehen zu haben.
Nee. Wir reden ja sonst hier so von 70, 80, 60.
Ja, und wenn das mal nur 30 sind oder so, dann ist das schon ein extrem starkes Ergebnis. Insofern, das eine, wo wir ganz kurz zurückblicken. Und das andere ist, ich bin mal gespannt, so deine Prognose, weil heute ist es soweit, David, aber zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, haben wir es noch nicht gesehen. Der Mann, der mit $7 in Hollywood angefangen hat. Heute kommt der Trailer zu seinem Film, wo ich glaube, daran hängt ein Turnaround in seiner Karriere, ja oder nein. Heute wird man mal so ein bisschen beim Trailer einen Eindruck davon kriegen. Glaubst du, der Trailer zu The Smashing Machine wird gut? Oder denkst du, dass man sagt, man sieht halt Dwayne Johnson und es nützt nichts? Ich habe große Hoffnung, dass A24 das so hinbekommt, dass das echt so aussieht, als könnte der Mann deutlich mehr. Und ich sage ja immer wieder, in Ballers, finde ich, der Serie, sieht man, dass er mehr kann, aber es nicht abruft, weil ihm Geld dann doch wichtiger ist als tatsächlich die Kunst der Schauspielerei.
Naja, ehrlich gesagt finde ich ja, dass er der beste Schauspieler der Welt ist. Man muss ihm ja nur mal zugucken, wie er sich vor eine Kamera setzt und Dinge versucht zu erzählen. Ich habe gestern ein Video gesehen, da ging es um die WrestleMania. Die war, glaube ich, letztes Wochenende, WrestleMania 41. Und da ist er nicht gewesen, Robert. Und das ist unter Wrestling-Fans gerade ein Megaskandal. Alle hassen gerade Dwayne The Rock Johnson. Ich sehe ständig irgendwelche Videos, How The Rock Destroyed WrestleMania 41, weil das Ding ist, vielleicht hast du es mitbekommen, John Cena ist ja jetzt böse. John Cena ist jetzt wieder im Wrestling-Zirkus zurück und da gibt's ja dieses Babyface und Heel. Heel ist der Bösewicht und John Cena ist eigentlich legendär dafür, er war immer so ein Babyface und der ist jetzt geturnt, weil The Rock ist auch war irgendwie wieder da gewesen, der kommt ja immer mal wieder zurück, auch John Cena ist immer mal wieder bei irgendwelchen Main Events dabei und nun hatten sie die WrestleMania vorbereitet und er ist aber nicht mehr erschienen und hat jetzt in einem Interview erklären wollen, warum ist er nicht bei WrestleMania gewesen, um die Fans zu beruhigen. Und die Leute schreiben darunter, was für ein Lügner, er erzählt nur Scheiße. Und man sieht ihm richtig an, wie er seinen PR-Sprech darunter rödelt. Und ich denke immer so, Mann, der Typ ist eigentlich, und so habe ich ihn ja auch mal erlebt, ich habe mal ein Interview mit ihm geführt. Und zwar zu einem Zeitpunkt, da war der halt noch so relativ unbekannt. Damals als dieses Race to Witch Mountain, die Reise zum magischen Berg oder so hieß der in Deutsch. Das war so ein Kinderfilm. Und da war er eben noch relativ klein und da hast du ihn von seiner Seite gesehen, wo eben noch nicht so viel Baggage drauf gewesen ist. Und das ist er heute nicht mehr. Deswegen, ich finde ja, er ist ein großartiger Schauspieler, der nur die falsche Rolle spielt. Und ich hoffe, dass er in Smashing Machine mal von einem Regisseur, der ihn unter Kontrolle bekommt. Weil das muss man ja auch sagen, er ist ja bekannt dafür, die Kontrolle an sich reißen zu wollen. Dass er die vielleicht auch mal abgeben kann und in Smashing Machine dann überzeugt. Würde ich mir wünschen für ihn auch, weil wie gesagt, ich habe den auch schon richtig gut gesehen. Am Anfang seiner Karriere hat er viel besser gespielt als jetzt. Ich glaube, er kann auch wieder zurückkehren dahin. Der muss einfach aufhören, der dickste Influencer der Welt sein zu wollen. Der ist er jetzt, jetzt gib dich mal zufrieden, jetzt hab mal diesen Arc, den dann einige Schauspieler auch haben, die sagen, okay, ich habe jetzt genug. Und jetzt will ich einen Oscar. Hol dir den. Kannst du vielleicht sogar bekommen.
Hat er ja gesagt, als er bei Baywatch, und das fand ich ja damals ganz okay, für die Goldene Himbeere nominiert war, hat er ja öffentlich dann quasi so sich für diese Nominierung bedankt und gesagt, hey, das war vielleicht nicht seine beste Rolle. Und damals erinnere ich mich noch, sagte er, es mag vielleicht ein naiver Traum sein, aber er träumt davon, eines Tages mal für den Oscar nominiert zu sein. Für die Goldene Himbeere hat er es schon geschafft. Und vielleicht wird das ja mal was. Laudatio hat er jetzt ein paar Mal gehalten in Dolby Theater bei den Academy Awards. Vielleicht ist es seine Eintrittskarte. Und du sagst es ja, Benny Safdie inszeniert ihn. Und der hat mit Good Time einen sehr speziellen Film gemacht. Aber vor allem mit Der schwarze Diamant auch bei einem Adam Sandler eine ganz andere Seite. Die Filmkenner schon kannten, aber die breite Masse dann doch erst über Netflix das erste Mal gesehen hat, herausgekitzelt. Ich bin gespannt auf den Trailer und dann auch auf den Film. Nächste Woche werden wir bestimmt mal drauf schauen. Wie gesagt, zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, haben wir den Trailer beide noch nicht gesehen, aber gestern wurde angekündigt, dass er heute rauskommen soll. Punkt.
Ja. Ich bin gespannt, wenn wir heute über unter anderem Thunderbolts sprechen, der neue Marvel-Film, was da wohl nächste Woche der Drop oder der Gain bei den Zuschauerzahlen sein wird. Denn das ist ein Film, da werdet ihr gleich sehr, sehr überrascht vor euren Boxen oder Kopfhörern sitzen und sagen, was ist denn mit Robi und Devi los?
Hast du gerade diesen Namen freigegeben für dich?
Ich bin zum Abschluss frei, das kann ich so sagen. Ja, meine Oma hat mich immer so genannt, deswegen für mich existiert der ohnehin schon länger. Wir reden aber nicht nur darüber, wir reden auch über eine weitere Videospielverfilmung. Haben wir ja schon angekündigt, das ist gerade die Season of the Videospielverfilmung. Wir haben noch Unter Wasser für euch gefischt. Robert, du hast nach Haien getaucht, ich habe nach Pipelines getaucht. Wobei du, glaube ich, auch.
Ja.
Und dann habe ich schon wieder vergessen, was noch kommt.
Tom Hardy geht noch ganz steil. Actionfilm. Ja, Accountant 2 habe ich noch nachgeholt. Nur dazu sage ich einfach nur, was David sagt. Fertig.
Ja. Hast du Fight or Flight noch geguckt?
Nee, ich habe dann Something in the Water geschaut. Ich war so, ich hatte mehr Lust auf Haie. Was soll ich machen? Es war so viel Action die Woche, ich wollte Haie, High-Action zur Abwechslung. Gut, ihr seht also, wir haben so einiges und David hat noch ein Spiel, was er gern spielen will.
Ja, Martin, unser Producer, der hat gesagt, Mensch, Jungs, ich habe da was gefunden. Und zwar ein Spiel, was das spielen sie im Internet und das macht Spaß, so zu gucken. Dann habe ich mir das angeguckt und dachte, das macht tatsächlich Spaß, so zu gucken. Und zwar stehen da zwei nebeneinander und einer sagt ein Schauspieler und der andere muss dann einen Film nennen, in dem dieser Schauspieler oder die Schauspielerin stattfindet. Und dann wird zurückgespielt. Also es ist so wie Tennis. Also der eine hat dann den Film genannt und dann musst du zurück wieder einen Filmschauspieler oder eine Schauspielerin nennen, die auch in diesem Film mitgespielt hat. Verstehst
ich
du?
Verstehe es komplett. Das ist auch ganz einfach.
Ich erkläre es super kompliziert.
Das ist super einfach. Wir machen quasi eine Filmschauspielerkette. Ich sage zum Beispiel Brad Pitt. David sagt Fight Club. Dann sag ich Edward Norton. American History X. Dann sag ich, fällt mir schon wieder nicht ein, weil ich mir Castlisten nicht
Edward
merken
Furlong.
Kann. Siehste. Ich weiß schon, wie
Terminator 2.
Zu 100%, wie es ausgehen wird. Aber ich stelle mich trotzdem der Aufgabe. Der schlauste Filmkenner, der sich jeden bekackten Namen merken kann. David gegen Robert, den es überhaupt nicht interessiert, wie die in der zweiten Reihe heißen, aber bei Bedarf die Namen einfach recherchiert, anstatt sie sich zu merken.
Aber wir geben den Leuten das mit, damit sie es vielleicht zu Hause im Freundeskreis spielen können. Und
super, gar kein Problem. David, möchtest du das jetzt direkt Testrunde, wie schlecht ich mich fühle. Bist bereit? Was willst du haben, Schauspieler oder Film?
Gib mir einen Schauspieler.
Ich gebe dir einen Schauspieler? Okay. Dann machen wir mit... Ich will gar nicht anfangen, weil ich nicht gleich nach einmal
Tony Surroundi
sagen will. Nee. Okay, 3, 2, 1. Anthony Hopkins.
The Father.
Siehst du, schon weiß ich gar nicht, wie die anderen da heißen.
Ich habe aber auch gerade gedacht, wer spielt denn da noch mit? Ist Toni Collette mit dabei?
Das ist die Scheiße. Hatte.
Ist das, weiß ich gerade gar nicht mehr. Nee.
Olivia Colman spielt doch die Tochter.
Ah ja, Olivia Colman. Okay, dann wären wir ja beide rausgewesen.
Ja genau, das ist halt so.
Tolle Testrunde.
Okay, nächste Testrunde. Pass auf, ich mach's mal irgendwie einfacher. Tom Holland.
Spider-Man Far From Home.
Andrew Garfield? Nee. Ach so, Far From Home, du hast No Way Home. Far From Home, ja, da ist immer Zendaya dabei.
Dann sag ich Challengers.
Dann sag ich Warfare.
Nee, du musst jetzt einen Schauspieler. Ach
so, Joseph Quinn, Entschuldigung. Joseph Quinn.
Joseph Quinn ist nicht in Challengers.
Ist er nicht einer von denen?
Nein, ist er nicht. Aber ich auch da muss ich zugeben, wäre ich jetzt selber ins Straucheln gekommen.
Wie heißen denn die beiden?
Es ist schwer. Der eine ist Sonsimene und der andere ist
Josh O'Connor und.
Ja.
Dann sage mal, wo ist er denn hier? Mike Faced. Ja, sorry.
Ja. Tom Hanks.
Natürlich, warte mal, welchen nehme ich? Ich nehme Philadelphia.
Denzel Washington.
American Gangster.
Russell Crowe.
Gladiator.
Joaquin Phoenix.
8mm. Warte mal, ganz kurz Pause. Ich finde, man kann es auch miteinander spielen. Weil ich könnte bei Joaquin Phoenix jetzt hier Beautiful Day nennen, da wärst du wahrscheinlich raus. So, aber ich kann auch 8mm nennen und du kriegst Nick Cage dadurch. Weißt du, was ich meine? Man kann es eigentlich auch miteinander spielen, statt es gegeneinander zu spielen, finde ich.
Ja.
Also bei Russell Crowe hätte ich jetzt auch sagen können, ein gutes Jahr. Und dann wärst du auch so, ja, okay. Und ich halt raus, den Ridley Scott-Film. So.
Na, in ein gutes Jahr war nicht Jennifer Connelly mit dabei?
Nee, gar nicht.
Nee, wer war denn die
Frau?
Das
ist doch die Französin aus, die bekannte Französin aus, auch in Inception, glaube ich.
Marion Cotillard?
Nee, das ist nicht
egal. Marion Cotillard. Ich sag Nicolas Cage aus 8mm.
Dann sag ich Leaving Las Vegas.
Leaving Las Vegas. Oh Gott, wie hieß sie? Elizabeth Elizabeth, oh, wie hieß sie denn nochmal? Elizabeth Sagst du jetzt, warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken. Elizabeth Shue. Elizabeth Shue.
Okay, da bin ich dann raus. Wüsste ich jetzt nicht weiter.
Ja, sie hat noch mitgespielt in Hollow Man zum Beispiel oder in Cocktail.
Aber so rum ist es mir viel leichter. Komm, jetzt will ich noch eine Runde. Ja. Eine Runde noch.
Aber ich hätte jetzt auch nicht gewusst, wer spielte noch in Leaving Las Vegas mit. Wäre ich jetzt nicht drauf gekommen.
Warte mal, ich gucke.
Aber ist auch egal.
Ja.
Julian Sands, aus Warlock zum Beispiel. Okay.
Ich versuche Namen so, dass es gut geht. Ja. Dass es gut geht.
Ich sag Amy Adams.
Ich weiß genau ihr Gesicht. Sie ist in Nocturnal Animals, richtig?
Ja, genau. Dann, oh Gott, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Aaron Taylor Johnson. Der ist da auch drin, oder?
Ja, aber Jake Gyllenhaal ist der Hauptdarsteller, oder?
Ja, genau. Aber warte mal, lass mich mal ganz kurz gucken. Nocturnal Animals ist auch Aaron Taylor Johnson. Ja.
Aaron Taylor Johnson, dann nehme ich The Avengers Age of Ultron.
Dann nehme ich Jeremy Renner.
Dann nehme ich das Bourne-Vermächtnis, war das. Ah, da kommst du nicht, nee, da kommst du nicht mehr raus, Entschuldigung. Dann nehme ich hier diesen, wie hieß denn dieser kalte Winter? Wind River.
Ja, okay, dann
jetzt
nehme
wird's killer ich lustig, weil
John Bernthal.
Oh nein, der spielt ja mit?
Ja, der ist der Freund von der einen, die ermordet
dann,
wird.
Okay, dann mache ich daraus Wolf of Wall Street.
Leonardo DiCaprio.
Dann ziehen wir mal rüber zu Titanic.
Dann nehme ich, oh, wie hieß denn der nochmal? Ich will jetzt, ich sage jetzt
der böse Typ da, der gemeine.
Ja, Billy Zane.
Ja gut.
Billy Zane. Der hat nämlich auch mitgespielt in Das Phantom. So.
Ich find's lustiger, wenn man so ein bisschen pingponghaft hinterher macht, statt sich fallen zu stellen. Billy Zane, ja, ist richtig, ist richtig. Na gut, das können wir mal ab und zu einfließen lassen, David. Und damit herzlich willkommen
zu zwei
wie Pech und Schwafel.
Und Schwafel.
Und damit schalten wir rein in die Werbung. David, ich weiß, wenn du in deinem Dagobert Duck-ähnlichen Tresor in deinen Goldstücken schwimmst, dann schaust du dich doch links und rechts um und sagst so, wie viel ist denn das eigentlich? Und wofür gebe ich denn das eigentlich aus? Weißt du gar nicht, ne?
Nee, siehst du. Aber es reicht zum Tauchen.
Ja, aber irgendwann reicht es vielleicht nicht mehr und dann ist es blöd. Da kommt nämlich Finanzguru ins Spiel. Die haben einen perfekten Überblick über deine Goldstücke, wenn du das zumindest, wenn du die App runterlädst und damit verknüpfst. Aber im Grunde ist es ganz einfach. Ihr könnt euch die Finanzguru-App runterladen und dann könnt ihr eure Konten oder auch Kryptobörse zum Beispiel damit verknüpfen. Und dann habt ihr einen viel besseren Überblick über, welches Geld geht rein, welches Geld geht raus und was gebt ihr eigentlich wofür aus. Und auch das Überweisen in der App ist jetzt noch einfacher und sicherer, denn der Fake-Shop-Radar schaut nämlich, ob betrügerische IBANs im Umlauf sind und ob ihr gerade dabei seid, an eine solche zu überweisen. Und wenn ihr, und das kann ich als jemand, der schon lange immer versucht, finanzielle Freiheit zu erreichen, genau diesen Überblick über eure Geldströme nicht habt, ist es super, Budgets zu haben. Zu wissen, was will ich wofür ausgeben? Habe ich vielleicht für manche Dinge mehr Geld ausgegeben, als ich jemals gedacht habe? Und wenn man das mal so in Zahlen sieht, dann wird das einem auch erstmal so richtig vor Augen geführt. Und für sowas ist Finanzguru wirklich klasse. Hunderttausende Downloads, aber vor allem positivste Bewertungen in den verschiedenen App-Stores. Und über 3 Millionen zufriedene Nutzer und Nutzerinnen. Das ist im Grunde schon Aussage für sich alleine. Und für alle, die sagen, ich will aber noch tiefer gehende Analysen und Budgetvorschläge gibt es Finanzguru Plus. Normalerweise kostet das 2,99 € im Monat, aber bei uns bekommt ihr natürlich noch einen tollen Code, nämlich Schwafel25. Mit dem bekommt ihr Finanzguru Plus ganze 3 Monate kostenlos. Also App downloaden, Konten verknüpfen, auf dem Homescreen, auf dem Profil oben rechts klicken und Gutscheincode eingeben und dann diese 3 Gratis-Monate Finanzguru Plus genießen. Und ich kann für mich persönlich nur sagen, ich komme von einer Welt, wo es nie Geld gab und habe mich immer versucht, daraus zu arbeiten und eine Übersicht zu haben und ganz klar strukturiert, wie man mit seinem Geld umgeht, hilft auf jeden Fall auch sein eigenes Vermögen aufzubauen. Deswegen richtig cool, dass es solche Möglichkeiten heutzutage gibt. Vielen Dank an Finanzguru und wir schalten raus aus der Werbung zurück in den Podcast. So, womit wollen wir anfangen? Wir haben heute so viel, du entscheidest.
Ich habe zu Lust, über Until Dawn mit dir zu sprechen erstmal.
Until Dawn.
Die Spieleverfilmung, bei der ich letzte Woche eine Kinokarte von meinem eigenen Geld kaufen musste, in einem Kino war. Ich möchte eine kurze Geschichte dazu erzählen. Es war extrem laut, extrem laut. Es war so laut, dass ich mir die Ohren zuhalten musste, weil die ganze Zeit irgendwelche Jumpscares passierten. Aber das hat richtig wehgetan. Neben mir feierte ein junges Pärchen jeden einzelnen Kill so sehr ab. Ich hatte das Gefühl, die waren auf ihrem dritten Date oder so und müssen sich da gegenseitig hochputschen, damit das Date als erfolgreich abgehakt werden kann, weil der Film, glaube ich, hat die Stimmung jetzt nicht so sehr gehoben, weil alle anderen darum waren still. Kam ich hinterher raus aus dem Film und wollte dann da was essen am Mercedes-Benz-Platz, konnte aber nicht, weil alle Restaurants voll waren, voll mit jungen Damen, die gefühlt alle gleich aussahen. Ich dachte, was ist denn hier
K-Pop
los?
Gewesen. Und wollte gerade K-Pop ist dann meist in der Oberhall.
Nein, es war Shirin David, die aufgetreten ist und alle waren im Shirin David-Look unterwegs und dann bin ich nach Hause und habe gedacht, Was habe ich da gerade gesehen? Ich nehme an, du hast das Videospiel, das zugrunde liegende, kennst du nur so vom Hörensagen.
Ja, und ne? Vom bei Twitch ein bisschen mitgucken, weil mit Gina kannst du sowas vergessen zu spielen. So Horror, Survival,
stimmt,
das ja. Ist, da rennt sie schreiend raus.
Ja, ist ein Videospiel von 2000, hast du nicht gesehen? Ich habe es vergessen. 15, ich weiß noch, dass ich glaube, in der ersten Nerdscope-Folge, in der ich dabei war, habe ich damals einen Test dazu gemacht. Und das Ding an diesem Videospiel ist, du spielst eine Gruppe von Teenagern, die gehen in den Wald, da ist eine Hütte, da ist noch ein Minenschacht nebenbei. Einer der Teenager ist der junge Rami Malek. Und dann treffen sie auf einen seltsamen Arzt, beziehungsweise der ist irgendwie Teil der Rahmenhandlung. Dr. Hill heißt der und irgendwann greifen dann mythologische Kreaturen an. Und am Ende stellt sich dann heraus, und das sage ich jetzt nicht, aber es ist so eine Verzwickung aus vielen unterschiedlichen Dingen und es ist so ein Adventure, in dem es hauptsächlich darum geht, Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen, die, ne, also Monster verfolgt dich und dann läuft dein Charakter in so einer selbst animierten Sequenz auf eine Weggabelung zu und du kannst dann entscheiden, in so einem Quicktime-Event gehe ich nach rechts oder nach links. Und das ist im Grunde wie frühe Text-Adventures oder wenn du selbst so Dungeons and Dragons-Kampagnen gespielt hast, gibt's ja auch für Solospieler und dann feststellst, ah, nee, hinter Tür B war leider die Falle oder der Zonk, dann konntest du sterben und die Charaktere sind dann auch wirklich tot geblieben. Das war so das Gimmick dieses Spiels, dass dann einmal gestorben, dann sind die tot gewesen und du konntest tatsächlich im Verlauf des Spiels alle Charaktere verlieren. Und dann hat sich das, je nachdem das Ende, es gab da, glaube ich, zig verschiedene Enden. Und das war so ein bisschen das Gimmick von Until Dawn, was dann dazu auch geführt hat, dass Leute gesagt haben, ach, spielen wir mehrfach, einfach mal um zu gucken, wie kann ich jeden am Leben erhalten mit meinen Entscheidungen? Also was muss ich dann auch für andere Entscheidungen treffen? Was ist der optimalste Weg? Und daraus wurde jetzt ein Film, der all das nicht macht. Der sagt so, wir greifen das so entfernt auf.
Dass ich das nochmal ganz kurz verstehe. Die Prämisse im Film von Respawnen ist im Spiel nicht vorhanden.
Nein, ist nicht vorhanden.
Das ist ja frech.
Alles ist nicht vorhanden.
Außer anscheinend das Ende, weil du hast gesagt, du wolltest nicht sagen, wie das Spiel, worauf es hinausläuft, weil matcht das mit dem Film?
Nee.
Auch nicht. Okay.
Nein,
okay.
Matcht auch nicht. Nichts okay. Matcht. Also die einzige Figur, die man wiedererkennt, ist dieser Dr. Hill, wird auch von Peter Stormare gespielt im Spiel. Ich habe jetzt Leute gelesen, die mir erzählen wollten, dass das so ein verstecktes Prequel zum Spiel sein soll, aber das halte ich für Quark. Also nur weil hier zum Beispiel in einer Sequenz sieht man mal irgendwo ein Foto von einer der Figuren aus dem ersten Teil, das gilt für mich nicht als Prequel. Also die beiden Geschichten haben miteinander eher nichts zu tun. Es gibt so Andeutungen darauf, wie es miteinander zu tun haben könnte, aber das ist wirklich eher hanebüchen. Also das hier ist eine Videospielverfilmung, wo man sich wirklich durchweg fragen muss, warum heißt die eigentlich Until Dawn? Und da gibt's eigentlich nur eine Antwort, die braucht mal wieder eine Marke, die verfilmt werden soll. Und damit haben sie jemanden beauftragt, David F. Sandberg, den ich eigentlich schätze. Der hat zuletzt die beiden Shazam-Filme gemacht, hatte auch Lights Out gemacht, so hieß der, glaube ich, und den Annabelle Creation war das, glaube ich, den dritten Annabelle-Film.
Den zweiten Annabelle-Film hat er gemacht.
Den zweiten, der als der beste der Reihe gilt. Und ich mag den sehr, weil der hat, den empfehle ich immer, habe ich dir, glaube ich, auch schon mal gesagt, Pony Smasher ist ein YouTube-Kanal, wo er jetzt zum Beispiel gerade auch wieder ein Video hochgeladen hat, wie er die Practical Effects für Until Dawn zu Hause mit seiner Frau durchgeübt hat, welche Kameraeinstellungen sind notwendig, um welchen Effekt zu erzeugen. Und bei dem merkst du immer voll, der hat ganz viel Liebe und Leidenschaft für das Medium Film. Nur hatte ich das Gefühl, dass bei Until Dawn davon viel zu wenig durchkommt.
Ich habe mir den einen Tag später jetzt so angeguckt, ebenfalls sehr laut. Ich habe sogar dem Theaterleiter geschrieben, ob das so laut soll. Und die meinten, die spielen es halt so ab, wie es vom Studio oder vom Verleiher vorgegeben wird, dass es sein soll. Was also kein gutes Zeichen ist, wenn ein Horrorfilm dir nur durch die Lautstärke quasi die Effekthascherei ins Gesicht drücken will, dann hat er wohl keine Geschichte zu erzählen. Okay, David hat es ja umrissen. Eine Gruppe von Twins landet hier in so einer verlassenen Anstalt und stellt dann aber im Film fest, als sie da gejagt werden, wenn sie sterben, dass sie wiedergeboren werden. Das ist dann so ein bisschen der Kniff. Und was dann aber passiert ist, dass quasi sehr viele verschiedene Tode à la Happy Death Day oder täglich grüßt das Murmeltier als gorige, leichtes, blättrige Variante passiert und diese Figuren jedes Mal aber auch eine gewisse Blessur mitnehmen von jedem Tod und haben so quasi diese Aussicht, sie müssen es eigentlich bis zum Morgengrauen schaffen, dann haben sie es überlebt. Was aber passiert ist, in Until Dawn gibt es keine wirkliche Gruppendynamik. Die Figuren werden nicht weiter charakterisiert, muss behaupten, Horror nicht, aber dann gibt man sich auch so Alibi-Mühe, wie der eine sagt, ich studiere das in Psychologie und die anderen sind ein Pärchen seit 3 Monaten. Ich frage mich, okay, wenn es eh völlig egal ist für den Film, warum macht ihr das dann? Was ich aber besonders schade finde, ist, dass die besten Horrorideen in Until Dawn erstens in einem Trailer gezeigt worden sind und zweitens im Film selbst nur eine Aufnahme auf einem Handy ist, die Figuren sehen. Also die wirklich besten Horror-Ideen sind abgefrühstückt in einer Minute und das ist eigentlich das Beste vom Film, indem sie so ganz kurz den Überblick geben, was ist denn eigentlich so passiert an die Sachen, an die wir uns nur bedingt erinnern können. Und ansonsten ist das eine ziemlich erwartbare Geschichte zwischen irgendwelchen Kreaturen, die aber so gar keine Art ergeben, warum sie jetzt genauso aussehen oder was aus ihnen geworden ist. Da gibt's ja zwar so eine lose Erzählung, was da vielleicht mal hintersteckte, aber die wirken so random, wie aus der Schatulle gegriffen von, okay, Horror-Design 1, 2, 3. Und dieses Fließband an Jumpscares. Du hast in diesem Film Jumpscare nach Jumpscare nach Jumpscare und ich dachte, diese Zeit, die wäre jetzt langsam mal wirklich abgeklungen, aber nee, hier wird das nochmal komplett aus der Kiste gegriffen und das fand ich arg langweilig. Also wirklich schlichtweg langweilig, weil du weißt, wo muss es ungefähr enden. Da macht der Film auch keine Überraschung auf. Und du weißt auch, durch die Besetzung, wer ist hier ein bisschen bekannt, wer muss, auch wenn du das Spiel nicht gespielt hast, eine größere Bedeutung anscheinend bekommen. Und dann gibt's am Ende schon wieder so diese Andeutung von der möglichen Fortsetzung. Und ich kann das nicht leiden, wenn man versucht, aus dem ersten Film gleich ein Franchise zu stampfen und nach dem Geld zu greifen, statt erstmal einen ordentlichen Film zu erzählen und dann zu gucken, ob sich daraus dann was ergibt. Also ich fand den sehr langweilig. Aber, muss man fairerweise sagen, die Trailer haben jetzt auch nicht vermuten lassen, dass es ganz anders kommt. Wenigstens das. Nee.
Also ich fand noch am ehesten positiv kann man erwähnen, dass diese Effekte, ne, da merkt man, da ist ein bisschen Energie reingeflossen, gibt auch den einen oder anderen Moment, wenn zum Beispiel das erste Mal jemand in diesem Film Wasser trinkt. Da gibt es einen kleinen Schreckmoment, der bei uns im Kino dazu geführt hat, dass durchaus dann doch mal ein Lacher oder ein Jauchzer passierte. Und ich merkte auch da so, ah, könnte es vielleicht Spaß machen, aber nein, das tut es dann halt auch gleich wieder nicht mehr. Weil ich auch die ganze Zeit gewartet hatte darauf, dass diese Prämisse, die angedeutet oder aufgemacht wird, dass die auch eingelöst wird. Ne? Also sie sagen sehr deutlich, wir müssen diese Nacht überleben, survive the night, sonst wird man Teil dieser Monstermenagerie in Until Dawn. Deswegen verwandeln diese Leute sich dann auch langsam. Also was kann man tun? Welche Entscheidungen kann man treffen? Das ist ja eigentlich nicht so verkehrt, diesen Gedanken von Videospielmechaniken aufzugreifen. Und dann hätte man das ja jetzt so machen können, dass das in sowas wie in Happy Death Day oder in diesen typischen täglich grüßt das Murmeltier Filmen passiert das ja häufig so, dass der Charakter wacht am nächsten Morgen auf. Er weiß, er hat eine Entscheidung getroffen, die ist falsch, also probiert er das am nächsten Tag nochmal anders. Und ich dachte, genau so wird das laufen, dass die sich aus dieser Hütte versuchen herauszurätseln, wie aus so einem Escape Room, nur halt immer neue Entscheidungen treffen müssen. Und das machen sie aber gar nicht. Das ist total seltsam, dass sie so random Fehler machen, dann ne, sterben sie, zum Teil bringen sie sich gegenseitig um und dann am nächsten Morgen haben sie wieder Gedächtnisverlust und dadurch gibt es gar nicht diese Möglichkeit, alte Fehler zu revidieren. Und das führt die ganze Prämisse ad absurdum. Und dann wartete und wartete ich auf diesen einen Moment, der vielleicht noch irgendwas Frisches hat und den gab's dann halt gar nicht. Auch am Ende wird dann nicht überraschend aufgelöst. Eher noch dachte ich so, wie erklärt ihr mir denn das jetzt hier? Und sie erklären halt leider gar nichts. So, also gerade auch das, was dann mit einer Figur dann passierte, dachte ich so, ey, das wird jetzt einfach so im Raum stehen gelassen. Und ich musste dann mit Schrecken daran denken, dass es in den USA so eine Aktion gab. Ich hatte nämlich am Tag davor habe ich geguckt oder am Morgen, bevor ich ins Kino gegangen bin, habe ich so gedacht, ich schaue mal nochmal bei Letterboxd, weil es scheint ja offiziell noch kein Journalist auf dem Planeten gesehen zu haben, weil das der Presse überall nicht gezeigt wurde. Aber vielleicht gab es schon Screening und dann sieht man das meistens auf Letterboxd. Und dann habe ich da Leute gelesen, die zig Kritiken geschrieben haben und zwar immer dieselben Personen. Und dachte, wieso geht denn, also haben so geschrieben, ich war jetzt zum 5. Mal im Kino, oh, jetzt muss ich den noch 3-mal gucken. Ich dachte, warum guckst du dir den so oft an? Es gab Aktionen in den USA von Sony Pictures, die gesagt haben, es gibt $5,000, die Survive the Night Challenge hieß das. In unterschiedlichen Städten haben sie das gemacht und sie haben den Film immer wieder hintereinander gezeigt. Und derjenige, der die ganze Nacht das durchgehalten hat, diesen Film zu gucken, Der hat dann $5,000 gewonnen. So, das werden einige geschafft haben. Und ich glaube, da ging es dann am Ende, wurde dann wahllos ausgelost unter all den Teilnehmern. Aber das führte dazu, dass halt einige Leute diesen Film 6-mal gesehen haben. Und da dachte ich so, das muss ja wirklich unerträglich sein, den 6-mal sehen zu müssen. Wie gesagt, ich habe dem bei mir auf dem Kanal 2,5 Sterne gegeben, weil ich ein paar Effekte noch nett fand. Aber ich glaube, nach dem 6. Mal wäre der nicht mehr annähernd in dieser Region.
Ja, ich denke auch die praktischen Effekte und auch die Atmosphäre an dem Ort selbst, wenn sie sich draußen befinden um diese verlassene Anstalt. Das fand ich noch ganz nett, aber das reicht nicht, ne, bei weitem nicht, um zu sagen, den sollte man jetzt unbedingt schauen. Hattest du eigentlich Blackback gesehen, David?
Nee, habe ich ja verpasst, weil ich glaube, in der Woche war dann die Beerdigung meiner Oma oder irgendwie sowas. Irgendwas war da, wo ich dachte, so
das. Während wir hier gerade sitzen, kam nämlich die Presseeinladung zu Clown in the Cornfield und Blackback rein. Wollte ich noch nicht sagen,
Monster. Clown in the Cornfield. Da lief der Trailer vor Until Dawn bei uns im Kino. Und ich dachte, was ist das für ein Scheiß?
Echt? Ich bin mal wirklich.
Da bist du gespannt?
Ja, es ist ein Clown und ein Maisfeld, das reicht mir.
Der läuft jetzt auch rein
Fantasy Filmfest. Ah, okay.
Gibt wieder die Fantasy Filmfest, das sind jetzt nicht die Nights, sondern doch, das sind die Nights, glaube ich. Fantasy Filmfest ist ja immer das große Fest, ist im Oktober wieder. Quatsch, im Ende August, Anfang September wird es wieder sein. Jetzt sind die Fantasy Filmfest Nights und zwar geht es los am 8. Mai, nächste Woche also, in Berlin, Frankfurt, Köln, Nürnberg und Stuttgart. Dann folgt am 15. Mai Hamburg und eine Woche später dann München am 22. Mai. Und es werden ein paar Filme gezeigt, wo ich jetzt schon mal sagen kann, bitte notieren, wir reden über einen demnächst, den habe ich aber schon gesehen, den möchte ich unbedingt empfehlen, The Ugly Stepsister.
Sieht der Trailer auch super aus.
Stell dir vor, Aschenputtel bzw. Cinderella auf Englisch, aber in Splatter bzw. The Substance trifft auf Aschenputtel.
Der Trailer sieht auch schon komplett nach The Substance aus.
Ja. Also es geht um Körperbilder, um eine sehr andere Perspektive auf dieses Märchen und das fand ich richtig gut, auch wieder von einer Frau gemacht. Da läuft auch Clown in a Cornfield, ein Slasher-Film mit einem Clown in einem Cornfeld und einer, den ich auf jeden Fall noch auf dem Schirm habe, ist Memoir of a Snail, ist der neue Film von den Marion Max-Machern, wieder Claymation. Und wir haben gestern Links bekommen vom Fantasy Filmfest, da werde ich mir mal noch ein paar angucken. Und dann gibt's nächste Woche im Podcast ein paar Empfehlungen hoffentlich, die noch darüber hinausgehen. Da melde ich mich dann so nochmal.
Wechseln wir aber nun mal ganz kurz zu, was wollen wir machen? Havoc. Viele haben sich extrem darauf gefreut, weil der Film ist ja schon 2021 abgedreht und ist dann in der Produktionshölle gelandet. Dann gab es Doppelstreiks in Hollywood und 2024 Nachdrehs. Der neue Film von Gareth Evans, der für viele durch die beiden The Raid-Filme ganz große Meilensteine im Action-Kino abgeliefert hat. Und dementsprechend haben sich einige darauf gefreut, oder viele, wenn sie gehört haben, Tom Hardy in der Hauptrolle seines neuen Films, dass Tom Hardy nun zupacken und zulangen kann, weiß man, hat er aber auch eindrucksvoll beispielsweise in Warrior gezeigt. Und ja, bei Netflix gestartet, vergangenen Freitag, die Geschichte von einem korrupten Polizisten, der von seiner Familie beziehungsweise von seiner ehemaligen Partnerin getrennt ist, 6-jährige Tochter hat, und die kümmert er sich aber kaum, was man damit charakterisiert, dass er zu Weihnachtsabend in irgendeinem abgeranzten Laden noch 1-2 kleine Spielfiguren finden will und sie in einer Plastiktüte überreichen und nicht weiß, dass seine Tochter 7 schon im Bett liegt, während es 22 Uhr ist und er eine Partnerin zur Seite gestellt bekommt, während ein paar Straßen weiter ein Drogendeal schief läuft und eine irre, wirre, zerschnittene CGI Auto-Hetzjagd stattfindet. Dadurch wird aber eine ganze Verkettung in der Unterwelt einer Metropole in Gang gesetzt, was wiederum einen Immobilienmogul und politikaufstrebenden Forrest Whitaker nach sich zieht, der seinen Sohn beschützen will, und das wiederum wühlt gleichzeitig verschiedenste Gruppierungen, Parteien und Triaden auf. Und dann hast du einen Film, bei dem ich finde, der sollte eher heißen Alle schießen alle, anstatt Havoc. Ganz, ganz komischer Film, der sich wie so ein Cash-Grab anfühlt von Tom Hardy und Forrest Whitaker und Timothy Olyphant, wo es im Grunde diese Abziehbilder von korrupten Polizisten gibt, dann die Drogen- und Gangsterwelt, dann ein Pärchen, was da irgendwie ausbrechen will, und Leute, die wirklich, es werden so oft Waffen gezogen und so halbautomatische Dinger, die 20 Schuss pro Sekunde abliefern, wo dann alle nicht treffen aus 30 Metern Distanz, aber die, die einen einzelnen Revolver in der Hand haben, die setzen die besten Headshots, aber jeder dieser Schusseintritte in Köpfe oder Körpern sehen aus wie so Presets von irgendeiner mittelmäßig teuren Schnittsoftware am Rechner. Also super digital sieht Herr Wock auch aus. Und von dieser brachial guten Action und diesen langen Takes aus The Raid, wo man die ganze Crew sich beispielsweise in Behind-the-Scenes-Videos ansehen kann, wie Wände verschoben werden, während drin gedreht wird in einem Raum, damit wieder Raum für die Kamera entsteht und wie kreativ das war. Von all dem ist nichts übrig geblieben und das ist ein total banaler Actionfilm, bei dem es mich am Ende überhaupt nicht interessiert hat, wer drauf geht, weil keiner ist sympathisch und alle schießen nur durch die Gegend. Es gibt einen kleinen Moment in einem Nachtclub und dann später nochmal in einer Hütte, wo mal ein bisschen mehr Close Combat Fight gefragt ist, aber auch das ist ganz schön zerschnittener Kram. Also für mich war das nix. Und ich habe mich bei weitem, bin ich sicher, nicht so sehr darauf gefreut wie David.
Ja, für mich war es echt schwer. Also neben mir saß Carly, die hat den gefeiert, aber die ist auch der richtige Tom Hardy Ultra. Der kannst du da gefühlt alles vorsetzen. Und die sagte dann so nach einigen Kampfsequenzen so, oh, das war auch so klar. Und die Choreografie der Szene und die Geografie der Szene war so klar zu erkennen. Und ich dachte so, nee, haben wir da zwei unterschiedliche Szenen gesehen? Also vielleicht
die Geografie der Szene.
Na, Geografie, diese Szenengeografie oder Actiongeografie bedeutet, wenn Regisseure vorher dir quasi sagen, wie ist denn das Setup aufgebaut? Also wenn sich zum Beispiel zwei gegenüberstehen, oder? Ich habe es mal erklärt in einem Video mit Mad Max Fury Road. Da gibt's diese eine Szene, da fährt Tom Hardy mit Charlize Theron zum ersten Mal mit diesem Truck davon und dann kommen die Motorräder angefahren. Erinnerst du dich an diese Szene, wo die Motorräder und dann schmeißen sie die Granaten? Und dann gibt's eine Szene, da guckt dann Tom Hardy nach links aus dem Fenster und sieht zwei Motorräder fahren. Guckt nochmal nach rechts aus dem Fenster, sieht drei Motorräder fahren. Und damit ist eine Geografie aufgebaut. Wie sind die Figuren in Relation zueinander aufgebaut? Ne? Und in so einem Club, wo diese Szene zum Beispiel spielte, die sie gefeiert hat, ist es dasselbe. Ne? Da wird dann aufgebaut, wo befinden sie sich? Charaktere gucken in die Richtungen, es gibt einen Gegenschnitt auf die Gegner, die ankommen, damit du weißt, ne, die Kamera sollte dann auch am besten keine großartigen Achsensprünge vollziehen, damit irgendwie auch so eine klare Linie entsteht, damit dein Auge auch nicht suchen muss. Weil sobald du suchen musst nach der Action, gehst du verloren. Das kann man sich immer sehr schön angucken bei richtig guten Action-Regisseuren und Gareth Evans ist einer. Bei The Raid sieht man das zum Beispiel in einigen Beispielen sehr schön. Da achtet er sehr genau darauf, dass die Augen immer auf der Action bleiben können, weil er mit der Kamera zum Teil auch Regeln bricht. Da gibt es dann extra Achsensprünge zum Beispiel, damit man da hinterherkommt mit dem Auge, weil es so schnell passiert. Und das ist diesmal nicht der Fall. Und ich hatte gemutmaßt in meiner Kritik, dass es vielleicht daran liegt, dass er nicht mehr in Indonesien dreht. In Indonesien hat er ja mit einer indonesischen Crew gedreht, unter anderem mit den Action-Choreografen und den Stunt-Designern. Jetzt sind das alles Landsmänner zum Teil und ich weiß es nicht, Robert, ich habe keine Ahnung, aber ich habe das Gefühl, dass er seit Gangs of London, die Serie, die er mit an den Start gebracht hat, die ja auch sehr gewalttätig ist, aber in der auch viel geballert wird, dass er eben da mehr daran gelegen ist, dass Leute sich ins Gesicht schießen. Hier gibt es Szenen, da wird dann gefühlt sekundenlang und es fühlt sich wie eine Ewigkeit an, mit einer Uzi in den Körper hineingeschossen. Das ist, why? Die Person ist tot. Also das ergibt sich immer irgendwie nicht, außer dass mehr Blut entsteht. Und dieses mehr Blut bedeutet mehr CGI-Blut. Und das wirkte für mich sehr, sehr unrund. Du hast es am Anfang schon versucht, diese Handlung zusammenzufassen. Das ist ein irrsinniges Kuddelmuddel. Zig Dinge, die damit hineinwirken und nichts richtig ist ausgebaut. Das kann für mich ehrlich gesagt nur einen Grund haben. Es gab ja wahnsinnig viele Nachdrehs. Die haben ja da Jahre diesen Film zurückgehalten und den wahrscheinlich auch immer wieder umgeschnitten. Und es wirkt echt so, als hätten die so ganze Story- und Plot-Elemente aus diesem Plot um Timothy Olyphant zum Beispiel, der hier den, der spielt auch einen Cop, auch einen korrupten Bullen, so wie Tom Hardy auch irgendwie einer ist. Und die stehen sich dann im Verlauf der Handlung gegenüber. Und ich hatte das Gefühl, das war mal das Zentrum des Films, aber hat nicht gereicht. Oder vielleicht wurde dann eine Storyline mehr gewichtet, weil dieser Bandenkrieg, der dann da auch noch nebenbei entsteht, der nimmt dann so viel Raum ein. Dann gibt's aber noch diese Partnerin von Tom Hardy, die mit ihm am Anfang loszieht, die dann auch noch mal eine Parallelgeschichte bekommt dann irgendwie. Und der Charakter von, na, wie heißt er, nicht Lawrence Fishburne, sondern
Forrest Whitaker.
Forrest Whitaker, genau. Der ist dann auch noch involviert und ey, das ist mir zu viel gewesen. Und niemand bekommt dann Raum. Und ganz am Ende gibt's dann so Szenen zwischen Figuren, in Konstellationen, wo du denkst, so, ah, die haben aber vorher vielleicht 5 Minuten Raum miteinander bekommen. Ne? Also zum Beispiel Timothy Olyphant und Tom Hardy stehen sich einmal gegenüber in einem Club oder vielleicht noch ein zweites Mal an anderer Stelle. Und ich dachte, das soll mir jetzt genügend Futter geben, damit ich dann später mitfühle in anderen Situationen. Geht gar nicht, hat überhaupt nicht funktioniert. Und dann, wie gesagt, es ist eine sehr, sehr nervöse Kameraführung. Die einzige Szene, bei der ich wirklich begeistert war für eine kurze Zeit lang, war im Club, weil da darf dann tatsächlich auch mal Hand-to-Hand-Combat passieren, wo ich dachte, das ist das Steckenpferd. Aber auch da gibt es dann Momente, wo ich dachte, boah, ist das eine nervöse Kamera, was die wackelt und was die, ne, also was Gareth Evans sehr gerne mag, sind diese Akzentuierungen. Ne? Also jemand wird geschlagen und die Kamera moved dann genau in der Schlagrichtung mit, sodass wenn eine Figur geschlagen wird und getroffen wird, dann kippt die Kamera mit dem Kopf desjenigen, der getroffen wird, ein, um dann quasi diesen Punch nochmal mehr zu akzentuieren. Und das hat er so übertrieben diesmal, dass gefühlt jede Bewegung akzentuiert werden muss und dadurch ist dann keine klare Akzentuiert. Ne? Wenn alles akzentuiert wird, wird ja nichts akzentuiert. Und ich habe mich völlig verloren gefühlt in einigen Momenten. Und wie du sagst, ganz am Anfang ist dann, also ich war überrascht, wie viel CGI hier zum Einsatz kommt. Die stehen zu 90% vor irgendwelchen Volumes oder Greenscreens. Das kann mit den Nachdrehs zu tun haben, weil sie dann Settings verändert haben, aber der Look wirkt generell, also die Skyline der Stadt ist mit CGI entstanden, die ist halt, hat auch so einen fast traumwanderischen Look irgendwo und dann gibt's eine Autoverfolgungsjagd, da hat dann gar nichts mehr irgendwie Physik. Also da gibt's keine Schwerkraft, Autos fahren dann auf eine Art und Weise, wie man das früher mit, wenn man mit den Matchbox-Autos gefahren ist und oder ich erinnere mich an Speed Racer oder an Cars, ne? Also da, wenn Autos kein Gewicht haben oder nicht das richtige Gewicht, dann sliden die gefühlt so über den Boden. Und das passiert hier in Havoc am Anfang. Und so, da kam ich hinterher raus und dachte so, ach naja, es gab Momente und es gab einen generellen Look, der aber nie so richtig eingelöst wird, ne? Also der Look verspricht so was ganz Düsteres, fast Schmutziges. Man hat das Gefühl, eine Tetanusspritze zu brauchen, wenn man einige Bilder sich anguckt. Aber die Stimmung des Films kommt dem nie nahe. Da ist dann The Raid 2 sehr viel düsterer und dreckiger, was auch den Tonfall angeht. Und einige andere Filme wie The Night Comes For Us auf Netflix zum Beispiel. Also war ich als Action-Fan ein bisschen verwirrt, warum Gareth Evans das nicht besser hinbekommen hat diesmal. Bei Tom Hardy muss ich sagen, ich finde, der ist einfach gelangweilt. Also ich kam nicht drum herum. Selbst Carly als Tom Hardy Ultra meinte so, ja, man merkt ihm schon an, er hat genug verdient und eigentlich will er wohl lieber was anderes machen. Zum Beispiel, ne, ist ja jetzt Kampfsportler auch eine Weile lang gewesen, ist so durch die Länder getingelt. Man merkt ihm auch an, wie er im Film sichtlich altert, weil die Nachdrehs sind zum Teil ja 4 Jahre später passiert und ich finde, er ist zum Beispiel, wenn man ihn sich in The Bike Riders anguckt und in Venom, da sieht man auch, der ist in den letzten 5 Jahren nochmal krass gealtert, Tom Hardy, oder die Gesichtsstruktur hat sich so ein
innerhalb
bisschen
auch der Venom-Filme siehst du das.
Ja, und jetzt in Havoc siehst du es in einem Film. Am Anfang wirkt er deutlich älter als am Ende, weil man das Gefühl hat, am Anfang sind viele Sachen nachgedreht worden. Und das ist halt ein Flickenteppich, der trotzdem noch gut genug funktioniert. Und ich glaube, ich habe dem 3 Sterne gegeben, auch weil Gareth Evans bei mir immer noch so einen 1/2 Stern Bonus bekommt, weil er einfach 2 Meisterwerke abgeliefert hat, die zu den besten Filmen eines ganzen Genres gehören. Aber je mehr Zeit vergeht, muss ich sagen, umso enttäuschter bin ich dann doch von Havoc.
Ja.
Ein Film, den ich hier ewig erwähnt habe und das ist dann echt ein bisschen bitter.
Ja, fühlt sich ein bisschen an wie Francis Ford Coppola und Megalopolis. Ich meine, du hast zwar Großes geleistet, aber naja, das jetzt ist halt trotzdem das jetzt. Für mich war...
Ja, und Gareth Evans ist kein Francis Ford Coppola. Bei dem sage ich halt wirklich, der hätte auch noch einen 2. Megalopolis machen können und ich würde den einfach durchwinken und sagen, Mann, Francis, du kannst machen, was du willst, weil du hast Apocalypse Now und der Part 1 und der Part 2 gemacht, da geht alles. Weißt du, aber Gareth Evans hat dann halt doch nur The Raid 1 und 2 gemacht.
Ja, also für mich ist es nix gewesen. Könnt ihr aber auf Netflix schauen. Ich habe noch den Something in the Water nachgeholt. Der lief letztes Jahr im September im Kino. Ich habe einen Haiwasserfilm verpasst. Geht ja gar nicht. Aber ich nehme mal an, da
war... Lief der im Kino?
Der lief im Kino, ja. Aber ich nehme mal an,
wir
hatten... Ja, ja. Da waren wir sicherlich in schon so sehr erwartbaren Zügen der Geburt. Und nehme ich mal an, dass ich da nicht mal ins Kino bin, weil es dann mal zu ad hoc hätte was sein können. Auf jeden Fall. Ich mach's relativ kurz. David hat gesagt, er hat den abgebrochen, weil er es nicht ausgehalten hat.
20 Minuten habe ich geschafft.
Naja. Hast du dann die erste Haiattacke noch gesehen bei 20 Minuten? Ja, oder?
Ja, die ist auch sehr blutig. Da dachte ich so, ui, zumindest sehr, sehr schmatzig, was sie da so zeigen. Ich habe Dinge nur aus dem Augenwinkel mitbekommen. Das fand ich alles so hirnrissig. Gleich die erste Szene ist ja wie eine junge Dame.
Ein lesbisches Paar wird angegriffen durch so eine homophobe Gruppe. Und dadurch erleidet sie, Mac, ein Trauma und fährt mit Freundinnen Cam und Ruth zu einer anderen Freundin, die heiratet auf eine paradiesische Insel, wo ihre Ex aber auch ist, was so ein bisschen Drama bedeutet. Aber damit hast du eine Gruppe von 5 jungen Frauen zusammen, die am Tag vor der Hochzeit beschließen, komm, wir machen nochmal einen kleinen Ausflug auf eine abgelegene kleine, mini kleine Insel. Aber kaum dort angekommen, ist da ein Hai im Wasser und der beißt einer so richtig dolle ins Bein. Und dann wollen sie die retten und deren Boot fängt aber an zu sinken. Und dann hast du quasi Open Water in schlecht. Du hast 4/5 junge Frauen auf hoher See oder offener See, umringt von einem Hai. Und in Something in the Water ist das aber von Anfang an, sind das uninteressante Figuren und vor allem ein sehr unauthentischer Film. Ich meine, Filme, die Haie hochstilisieren als Horrormonster, gibt es entweder im Trash-Bereich, ich habe es schon so oft, Two-Headed Sharks, Sand Sharks, Evelyn Sharks, Sharknado, wie sie alle heißen, oder eben natürlich im ernst gemeinten Fach und allem voran Steven Spielberg hat das Genre erfunden mit der weiße Hai. Aber ein Open Water ist zum Beispiel ein fantastischer Indie-Film, der das sehr authentisch macht. Nur mal kurz Open Water zu nehmen, ist ja auch die Geschichte von 2 Menschen, einem Paar, die quasi an einem Boot bei einem Taucherausflug beim Zählen doppelt gezählt werden und deswegen keiner mitkriegt, als die auf offener See zurückgelassen werden. Für Open Water sind die damals am Wochenende immer in die Bahamas, um zu drehen und haben sich dort die Gebiete rausgesucht, wo hunderte Haie von der Oberfläche aus auch sichtbar sind als Schatten und haben darin gedreht. Das hat natürlich dazu geführt, wenn die Kamera über Wasser, unter Wasser mal kurz von oben nach unten schwenkt, dass du echte Haie überall gesehen hast. In Something in the Water haben sie sich einen Typen genommen, der mit einem Unterwasserscooter und einer Haiflosse auf dem Rücken im Kreis um die 5 geschwommen ist. So, und das siehst du natürlich. Da siehst du natürlich, da kommt keine wirkliche Bedrohlichkeit auf, wenn da irgendwo eine Flosse von A nach B schwimmt. Und wenn der Hai mal wirklich angreift, dann siehst du so ganz schnell Wasser durch an so einem CGI-Hai, was da wieder nach an Asylum erinnert, vorbeifliegen und wie er kurz aus dem Wasser springt und den angreift. Und das sieht super billig aus. Und dann hast du in der Mitte halt noch 5, dann irgendwann 4, dann irgendwann also immer weniger werdende, weil da müssen natürlich Leute draufgehen, Menschen, die ganze Zeit Angst haben oder noch versuchen, sich gegenseitig ihre Freundschaft auszusprechen, bevor der Hai sie dann angreift. Das in 86 Minuten, die sich viel länger anfühlen. Ihr seht schon, weder Trash noch ernst zu nehmen und damit das Schlimmste aus der Welt des Hai-Horrors quasi, Belanglosigkeit. Das ist Something in the Water. Ich habe den jetzt geschaut, weil der auf Amazon Prime Video inkludiert ist seit kurzem und da dachte ich, ah, den hole ich jetzt mal nach. Und ich denke, mehr braucht's dazu jetzt auch nicht inhaltlich als das.
Nee. Aber dann lass noch, bevor wir zu 2 Filmen kommen, die uns sehr gut gefallen haben, möchte ich noch einen besprechen.
Das hast du schon gespoilert. Außerdem weißt du überhaupt nicht, wie ich Last Breath fand.
Okay, gut. ich fand ihn auch gar nicht so schlecht, fällt mir gerade ein. Deswegen lass uns doch über Last Breath sprechen. Eine dramatisierte Verfilmung einer ebenfalls schon gar nicht unerfolgreichen Dokumentation, die kam im Jahr, ist ein bisschen an mir vorbeigegangen leider. Der letzte Atemzug, Gefangen am Meeresgrund, kam 2018, ist vom selben Regisseur, Alex Parkinson hat den gemacht und erzählt von einer tatsächlichen Katastrophe, in Anführungszeichen, die passiert ist im September 2012 in der Nordsee. Es gibt nämlich Taucher, die dort tatsächlich diese endlosen Linien, würde ich sagen, aber diese Pipelines, die dort unten verlegt sind, die müssen die warten. Warum das immer noch Menschen machen müssen, also wahrscheinlich ist es heute jetzt auch nicht mehr so oder wird demnächst mal ausgetauscht. Am Anfang wird direkt eingeblendet, der gefährlichste oder einer der gefährlichsten Jobs der Welt. Die sind da unten in 100 Meter Tiefe und müssen dann im absoluten Nichts, also da ist, sie sehen gar nichts außer ein paar Lichter, die dann Restlichtverstärker von ihren oder beziehungsweise Lichter, die sie an ihren eigenen Anzügen haben und sollen dann da irgendwie was machen. Und dabei passiert etwas. Chris Lemons ist eine der Figuren, der wird abgetrennt von dieser Lebenslinie, die normalerweise mit dem Schiff...
Versorgungsleitung.
Genau, diese Versorgungsleitung, die mit dem Schiff verbunden ist, wo dann auch zum Beispiel so ein Gas durchgeleitet wird. Und dadurch, weil sich oben das Schiff, weil so ein großer Sturm herrscht, das Schiff bewegt sich weiter. Da gibt es nämlich einen Motorschaden, die verlieren dadurch so ein bisschen die Kontrolle, wissen dann auch nicht mehr, wo er ist, denn er treibt dann einfach in dieses Dunkel hinab und hat aber auch nur noch 7 Minuten Atemluft quasi in den Tanks und dann beginnt ein Rettungsversuch. Wie findet man ihn wieder in diesem totalen Dunkel? Wie schafft man es, das Schiff zu stabilisieren? Und wie kann es dieser Mann irgendwie schaffen, mit nur 7 Minuten Atemluft zu überleben? Und das beginnt, ehrlich gesagt, wie ich finde, machen die das richtig gut. Verfilmt haben sie es mit halbwegs namhaften Darstellern. Woody Harrelson spielt mit, Simu Liu spielt mit, Finn Cole kannte ich jetzt nicht, der spielt diesen Chris Lemons. Und die machen das Anfang gut. Es sieht ehrlich gesagt nicht schlecht aus. Und ich dachte so, na mal gucken, was jetzt kommt. Was ich dann ein bisschen komisch fand, ist, dass in Last Breath gar nicht so viel passiert, muss ich sagen. Denn wenn dann diese Katastrophe passiert, da ist dann eigentlich dann auch nicht mehr wirklich viel los im Film.
Na, ich finde, das ist so ein bisschen wie bei Warfare so interessant. Bei Warfare, es ist ja spannend zu sehen, wie so ein Alltag aussieht in dem Fall damals im Irakkrieg, so dieser bürokratische Ablauf. Und hier bekommst du ein Gefühl dafür, wie funktioniert denn das eigentlich, dass zum Beispiel norwegisches Gas europäisches Festland erreicht? Und wie wird denn das da gewartet, dass das nicht kaputt geht? Da lernst du was über dieses Schiff, aber auch über, wie lange musst du in die Kompression oder Dekompressionskammer und bei welcher Tiefe herrscht welcher Druck und dass es eben auch besondere Gasgemische sind, die man dann zugeführt bekommt als Atemluft. Wenn man selbst nicht Taucher ist, dann weiß man das sicherlich nicht, wie sich da Meter für Meter die Umstände ändern und auch das, was an deinen Körper für Anforderungen gestellt sind. Weswegen eine Distanz von 100 Metern, ich meine, die kannst du ja normalerweise draußen ein paar Sekunden rennen, wird aber dort zu etwas, was unüberwindbar ist. Und da wird das, finde ich, sehr faszinierend, weil es dazwischen noch eine Glocke gibt und quasi ein Gespann von 3 Leuten, die dort runtergehen. Einer, der 2 Taucher betreut. Und dadurch, dass dann ein Taucher in eine so prekäre Situation kommt, gibt es aber immer noch 2 andere Menschen in unmittelbarer Nähe, die eingreifen können. Und deswegen ergibt sich ein mögliches Rettungsszenario, bei dem aber relativ früh im Film es so wirkt, als wäre oder ist jede Hoffnung verloren. Und das war so ein ganz komisches Gefühl, dass ich mich so nach 40 Minuten oder ungefähr für die restlichen 50, 60 Minuten fragte, ja, was passiert denn jetzt hier eigentlich noch? Worauf soll denn das jetzt hinauslaufen? Und das fand ich aber fast interessanter, weil ich sowas sonst nicht sehe. Dafür, und da muss ich aber auch David recht geben, wenn man dann rückwirkend, wenn man den Film gesehen hat, mal zurück überlegt, was war jetzt eigentlich? Nun bleibt gar nicht so viel übrig, aber trotzdem etwas, was mich wegen dieses Berufs, also ich fände das schon unangenehm, in dieser Tiefe ohne Restlicht zu agieren. Und für ganz viele Menschen ist das ja eine absolute Grundangst, offenes Meer und diese Tiefe und dieses Ungewisse zu haben. Weswegen bei mir die ganze Zeit, obwohl es kein Horrorfilm ist, dieses sehr starke Unbehagen trotzdem immer wieder auftaucht. Es gibt so ein Szenario, wo quasi einer nur mit einer Leuchtfackel in der Hand versucht, das Umfeld auf dem Meeresgrund sichtbar für sich zu machen. Und dieses Wirren im Nichts, während du weißt, es geht jetzt um die letzten wahrscheinlich Minuten deines Lebens. Ich fand das sehr intensiv, zumindest in der ersten Hälfte. Und das macht für mich auch einiges wett, dass er in der zweiten Hälfte sehr auf der Stelle tritt.
Ja, der Film fühlt sich erstaunlich klein an, wenn man das mal so sagen kann, ne? Weil die Rettungsversuche, die dann übernommen werden, die sind dann erstmal sehr passiv und am Ende dreht die Musik dann auch wieder total auf, weil dann gibt's dann so einen heroischen Moment, wo eine Figur dann etwas tut, ne, wo es dann auch passt, da so ein bisschen Musik aufzudrehen, aber sie dreht dann so sehr auf. Ich hatte das Gefühl, dass sie vorher nichts zu tun bekommen hat, weil so 30 Minuten etwa passiert dann einfach nichts. Und das ist bei so einer Doku, glaube ich, jetzt nicht so das Problem. Wie gesagt, Alex Parkinson hatte vorher genau dieses Unglück als Doku verarbeitet und hatte offenbar aber irgendwie einen Narren dran gefressen. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, das lässt ihn nicht mehr los, das Thema, und dachte, das reicht jetzt, um dann einen Film draus zu machen. Wir erinnern uns an, wie ist denn 13 Lives oder 13 genau. Leben? Basierend auf, jetzt wie hießen die Doku nochmal, die ich so fantastisch fand?
Auf Disney Plus.
Ich such's mal kurz raus. Da, wo so eine Höhle unter Wasser gerät.
In Thailand, und dann, die Fußballmannschaft.
Genau, in Thailand. Und so eine Fußballmannschaft ist dann irgendwo im Nichts in dieser Höhle eingeklemmt. Und dann müssen sie da auch Spezialtaucher ranholen. Das ist als Doku fantastisch gewesen. Und als Film hat's leider nicht mehr so funktioniert. Hier muss ich sagen, ich habe die Doku jetzt nicht gesehen. Aber ich habe das Gefühl, so wenn du das so faktisch erzählst, Es gibt ja da auch so Aufnahmen von, ich glaube, das hatten sie dann hier auch vermischt. Es gibt dann so, da tauchen sie dann wirklich mit so einer Drohne runter und mit so einem Restlichtverstärker siehst du dann halt so Nachtsichtaufnahmen quasi von dem Taucher, der dann am Boden liegt und noch so zuckt. Und das sind, glaube ich, die Originalaufnahmen gewesen, die wohl in der Dokumentation auch ganz schön krasse Bilder erzeugt haben. Aber in dieser Doku, glaube ich, macht das Sinn. Aber als Film habe ich gemerkt, so da sind dann zu große Löcher drin. Dafür war dieses Unglück dann eben, es klingt jetzt sehr falsch, wenn ich das sage, aber dann eben nicht groß genug, um da so einen Hollywood-Film draus zu machen oder in dem Fall zumindest eine größere Produktion. Wenn man den Fall nicht kennt, ich hatte gestern gedacht so, oh, ich habe jetzt Lust auf die Doku bekommen. Den Film würde ich mir, glaube ich, nicht nochmal angucken. Ich kann mir vorstellen, dass der im Kino nochmal krasser wirkt. Würde ich jetzt dem Film gar nicht absprechen. Da wird diese Tiefe vielleicht auch nochmal anders wirken, weil wir haben es natürlich jetzt, wir hatten es als Link beide bekommen, weil wir die Presseverführung nicht gesehen haben. Und da vielleicht könnt ihr den da mal ausprobieren. Er ist auf jeden Fall nicht übel. Ich habe dem 3 Sterne gegeben.
Ja, ich denke, in die Richtung werde ich dann auch gehen. Ich fand den wahrscheinlich sogar noch einen Ticken besser als du, weil er mich dann doch viel intensiver erwischt hat in der ersten Hälfte, als ich erwartet habe.
Ja.
Okay, der startet übrigens nächste Woche, am 8. Mai, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Nee? Diese.
Oh, diese Woche?
Glaube ich,
diese
oder?
Woche schon? Ich hatte jetzt irgendwie...
Ich glaube. Irgendwie hatte ich eine Nachricht bekommen, dass der diese Woche startet, aber das kann ich mich auch irren. Nee, hier steht 8. Mai.
Okay, nächste Woche.
Alles klar.
Und damit schalten wir rein in die Werbung. David, ich weiß, wenn du in deinem Dagobert Duck-ähnlichen Tresor in deinen Goldstücken schwimmst, dann schaust du dich doch links und rechts um und sagst so, wie viel ist denn das eigentlich? Und wofür gebe ich denn das eigentlich aus? Weißt du gar nicht, ne?
Nee, siehst
du.
Aber es reicht zum Tauchen.
Es reicht zum Tauchen. Ja, aber irgendwann reicht's vielleicht nicht mehr und dann ist blöd. Da kommt nämlich Finanzguru ins Spiel. Die haben einen perfekten Überblick über deine Goldstücke, wenn du das zumindest, wenn du die App runterlädst und damit verknüpfst. Aber im Grunde ist es ganz einfach. Ihr könnt euch die Finanzguru-App runterladen und dann könnt ihr eure Konten oder auch Kryptobörse zum Beispiel damit verknüpfen. Und dann habt ihr einen viel besseren Überblick über, welches Geld geht rein, welches Geld geht raus und was gebt ihr eigentlich wofür aus. Und auch das Überweisen in der App ist jetzt noch einfacher und sicherer, denn der Fake-Shop-Radar schaut nämlich, ob betrügerische IBANs im Umlauf sind und ob ihr gerade dabei seid, an eine solche zu überweisen. Und wenn ihr, und das kann ich als jemand, der schon lange immer versucht, finanzielle Freiheit zu erreichen, genau diesen Überblick über eure Geldströme nicht habt, ist es super, Budgets zu haben. Zu wissen, was will ich wofür ausgeben? Habe ich vielleicht für manche Dinge mehr Geld ausgegeben, als ich jemals gedacht habe? Und wenn man das mal so in Zahlen sieht, dann wird das einem auch erstmal so richtig vor Augen geführt. Und für sowas ist Finanzguru wirklich klasse. Hunderttausende Downloads, aber vor allem positivste Bewertungen in den verschiedenen App-Stores. Und über 3 Millionen zufriedene Nutzer und Nutzerinnen. Das ist im Grunde schon Aussage für sich alleine. Und für alle, die sagen, ich will aber noch tiefergehende Analysen und Budgetvorschläge gibt es Finanzguru Plus. Normalerweise kostet das 2,99 € im Monat, aber bei uns bekommt ihr natürlich noch einen tollen Code, nämlich Schwafel25. Mit dem bekommt ihr Finanzguru Plus ganze 3 Monate kostenlos. Also App downloaden, Konten verknüpfen, auf dem Homescreen, auf dem Profil oben rechts klicken und Gutscheincode eingeben und dann diese 3 Gratis-Monate Finanzguru Plus genießen. Und ich kann für mich persönlich nur sagen, ich komme von einer Welt, wo es nie Geld gab und habe mich immer versucht, daraus zu arbeiten und eine Übersicht zu haben und ganz klar strukturiert, wie man mit seinem Geld umgeht, hilft auf jeden Fall auch sein eigenes Vermögen aufzubauen. Deswegen richtig cool, dass es solche Möglichkeiten heutzutage gibt. Vielen Dank an Finanzguru und wir schalten raus aus der Werbung zurück in den Podcast. Hast du noch was oder wollen wir über den neuen Marvel-Film sprechen zum Abschluss?
Nee, ich habe noch einen, der startet diese Woche. Den müsst ihr auch unbedingt gucken. Deswegen muss ich mit euch über die Legende von Ochi sprechen. Ein Fantasy-Film von A24 ist es, glaube ich. Und der ist so gut. Robert, du hast ihn leider verpasst, aber ich sag dir, das ist so ein toller Film. Ich lief auf dem Sundance Film Festival in der Hauptrolle Helena Zengel. Die kennen wir alle aus Systemsprenger. Dann haben wir Willem Dafoe und Emily Watson. Die Handlung ist folgendermaßen. Es geht um so eine Stadt, ein kleines Mädchen, Yuri. Sie lebt am Schwarzen Meer und in dieser Umgebung, da wo sie aufwacht, da gibt es offenbar noch Kreaturen aus der Vorzeit. Das ist so ein bisschen eine Vermischung von Märchenmythologie und realer Welt. Und die ersten 10 Minuten wird so ein bisschen erklärt, was sind da denn für Kreaturen, was ist da in dieser Welt? Und das sind, glaube ich, die ersten, diese ersten 10 Minuten oder 15 Minuten sind die schönsten, die ich in dieser
Flow gesehen hast.
Nee, länger. Also ich finde, in so einer Form Realfilm, ne, Flow ist ja nochmal was anderes, ist ja ein Animationsfilm in der letzten Dekade. Das sind also mit so die schönsten 10 Minuten, die ich je im Kino gesehen habe. Damit meine ich vor allen Dingen den visuellen Stil, die Art und Weise, wie die Ochi inszeniert sind. Das sind nämlich kleine Kreaturen, die aber so Gremlin-artig, ne, sie gelten als Gefahr. Die Bewohner dieser Umgebung, dieser ländlichen Umgebung, wo sie es auch spielt, die jagen diese Kreaturen, weil sie angeblich nicht nur Tiere jagen, sondern auch Kinder anfallen. Die sind halt bösartig, die fressen Menschen. Und dann gibt es eine Gruppe, angeführt von Willem Dafoe, der hat seine Frau verloren. Die wurde nämlich von diesen Ochi gerissen. Und um die Bevölkerung zu schützen und aber auch seine Frau zu rächen, zieht er mit einer Gruppe von Kindern los. Und diese Kinder sind alle Überlebende aus Familien, wo die Ochi irgendwas den Familienmitgliedern angetan haben oder gefressen haben. Und Helena Zengel ist da eines dieser Kinder. Die ziehen nachts mit Waffen los und jagen diese mythischen Kreaturen. Und eines Tages bei einem dieser Ausflüge trifft die kleine Yuri, von Helena Zengel gespielt, auf ein Baby-Ochi. Und Robert, ich saß da die ganze Zeit und dachte, oh Gott, es ist süß, es hat so kleine Augen und es ist so eine Mischung, die dann anfängt aus E.T. und Where the Wild Things Are, also diesem Film, wo diese Kreaturen im Wald leben, und das ist so gut, das ist so schön, das macht so viel Freude, weil er auch dazwischen auch immer so herrlich weird ist. Willem Dafoe ist absolut weird, der rennt mit einer Ritterrüstung durch diesen Film, aber der optische Style, der Film ist gemacht von Isaiah Saxon und der hat eine Produktionsfirma, die sich auf solche Sachen spezialisiert hat. Die haben auch vorher Musikvideos gemacht, die aber einen ganz speziellen Style haben, und den hat er auf diesen Film übertragen. Es ist ein sehr warmherziger Fantasy-Film, einer, der natürlich diese typischen, ne, der hat auch viel ein bisschen Moral mit da drin, ne, Ausgrenzung, Andersartigkeit und wie vielleicht unterschiedliche Rassen auch miteinander leben können, und es stellt sich dann auch es kommen dann so
Spezies, Erfahrungen mit dazu. Spezies?
Also es geht in dem Fall ja darum, dass, ich will das nicht vorwegnehmen, aber ne, wir Menschen vertragen uns ja oft auch miteinander nicht und haben durch Vorurteile gehen wir aufeinander los. Und vielleicht könnte das auch vermieden werden, wenn man vielleicht mal mit sich hinsetzen würde, um miteinander zu reden. Das sind alles so Themen, die in diesem Film verarbeitet werden. Der wirkt, als hätten Spike Jonze und Michel Gondry gesagt, so, wir machen noch mal was für A24, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob er von A24 ist, aber er wirkt so A24-ig, wenn ihr wisst, was ich meine. Es ist dieser Style, es ist die Trailer-Kampagne, es ist so dieses Schräge, ne? Und dann wissen die Leute, die hier schon länger zuhören, es ist von A24, ich sehe es gerade. Die Leute, die hier schon länger zuhören, die wissen, dass ich auf so schräges Zeug auch stehe, weil das eben auch mal so andersartig im Kino ist. Der hatte dann mittendrin so ein paar kleine Hänger, wo ich dachte so, jetzt verliert er mich so ein bisschen, aber dann fängt er sich immer wieder. Und der ist toll. Das ist ein richtig toller Fantasy-Film, sowas habe ich lange nicht gesehen. Der eignet sich auch für alle Altersgruppen, vielleicht fast ein bisschen düster für die sehr jungen Leute. Der hat ein PG-Rating in den USA, sprich, hier wird er wahrscheinlich eher ich sehe gerade FSK 6, das finde ich ein bisschen zu jung. Ich glaube, mit den Kindern würde ich da nicht reingehen. Aber diese Kreatur, die Yuri dann findet, diesen kleinen Ochi, der ist aber auch wirklich herzallerliebst und sehr süß. Aber es ist ein schräger, schöner Film, den ich unbedingt empfehlen kann. So ein bisschen der Flow dieses Jahres.
Wobei Flow kam dieses Jahr. Okay, die Legende von Ochi. Kurzweiliger Film, anscheinend auch nur 95 Minuten. Ein Abenteuer-Familien-Fantasy-Film. Naja, das nehmen wir doch mal mit. Danke für die Empfehlung. Ja. Danke für die Empfehlung ebenfalls, weil der startet auch am 1. Mai, diesen Donnerstag. Und wenn ihr sagt, Feiertag, oder beziehungsweise wer es jetzt hört, könnt ihr den ja schauen, ist aber auch raus. Der letzte Film der 5. Phase des MCU, des Marvel Cinematic Universe. Und ich glaube inzwischen der 36. Film. Puh, da sind wir schon eine Weile draufgeritten auf dieser Superheldenwelle. Viele sind müde, speziell bei Marvel. Viele sind aber auch interessiert. Wie geht es jetzt bei DC mit Superman weiter? Ich persönlich habe im MCU auf die Fantastic Four so ein bisschen geschaut, als vielleicht neuer Aufbruch zu einer neuen alten Ära vom Gefühl. Kommt aber noch dieser Thunderbolts-Film zwischendurch, zu dem sehr viele Trailer kursierten, wo ich das Gefühl hatte, so viel Bewegtmaterial. Das zeigt auch immer, dass man vielleicht mit jedem Mittel versucht, die Leute ins Kino zu locken. Aber was passiert ist, dass David und ich in einem Film saßen und gar nicht so richtig wussten, hat sich jetzt was geändert an der Außenwelt, dass auf einmal so ein richtig gut, dass man sich gut geschriebener, mit großen Themen aufwartender, mit ernsthaften Verbindungen, wo du das Gefühl hast, es geht um was und gleichzeitig aber auch herzlich witziger Film auf einmal im MCU wieder aufschlägt, der sich selbst für mich in der Mid- und End-Credit-Scene, also wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, bleibt ihr bis ganz am Ende sitzen, diese Vibes, wo ich noch so richtig Vollblut drin war in der Welt von Marvel, wieder kanalisieren konnte. Hat richtig Spaß gemacht, Thunderbolts zu schauen.
Ja, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sie die Zeit zurückgedreht haben, in diese Anfangszeit, und es erinnerte mich vor allen Dingen auch so ein bisschen an dieses Gefühl, was ich bei Guardians of the Galaxy damals hatte. Als die angekündigt wurden, dachte ich, wer? Hä? Ja, das war ja eine relativ junge Comicreihe, und bei Thunderbolt zum Beispiel ist es auch so, ich hatte davon schon mal gehört, wo ich dachte dann so, war das nicht so eine Puppentrickserie? Und dann dachte ich so, ach nee, das war Thunderbirds. Also, ne, das war, irgendwie hat das nicht so richtig Sinn ergeben, und habe dann gesehen, wer da mitspielt, und dachte, sind das nicht alles B-Klasse Bösewichte aus vorherigen Marvel-Filmen gewesen? Oder Leute, ne, also ich saß gestern vor jemandem, der meinte, ey, hast du eine Empfehlung fürs Kino? Und da meinte ich so, ja, guck dir Thunderbolts an, der wird dich überraschen. Und wer spielt da mit? Kennt man die Figuren, ne? Sind das so große Action? Und ich so, naja, da ist zum Beispiel die Yelena aus dem Black Widow. Also, was? Habe ich nicht gesehen. Na, kennst du Red Guardian? Nee, wer ist das? Ach so, ja, der war auch aus dem Black Widow. Na, dann ist da noch Ghost. Wer? Kenne ich nicht. Und also so lief das, ne? Und ich glaube, deswegen sind da auch so viele Trailer, weil Marvel sich natürlich schwer tut mit dieser Riege an Figuren, die auf den ersten Blick erstmal, wo man denkt, hä, ne, auch besteht fast ausschließlich aus Figuren, die man sich zusammenklauben muss. Und dann einige sind dabei, wie zum Beispiel dieser Captain America-Verschnitt, gespielt von Wyatt Russell. Den kennt man dann nur aus einer Serie sogar, die aus dem Marvel-Universum. Und das ist natürlich ein schwieriges Unterfangen, ne, diese Leute an den Mann zu bringen. Ich dachte, ja, was soll das denn schon sein? Und dann ist das richtig gut. Also ich war genauso angetan wie du. Wir haben irgendwann, glaube ich, zueinander rübergeguckt und waren beide so ein bisschen schockiert, dass der so gut ist. Also erstmal die Entscheidung, die sie sehr, sehr richtig treffen, ist, sich auf eine Figur dann doch zu fokussieren, nämlich auf Yelena, gespielt von Florence Pugh. Ich finde, Florence Pugh ist ein Geschenk für jeden Film. Die ist noch nie schlecht gewesen, maximal nicht ganz so gut wie sonst. Aber hier ist sie wieder fantastisch, und vor allen Dingen im Zusammenspiel mit David Harbour. Der Film erzählt dann auch was über sie. Man erzählt, dass sie so diesen Platz in der Welt nicht so richtig hat. Gerade nach dem Tod ihrer Schwester, aber auch so ein bisschen, sie wird von Auftragsarbeit zu Auftragsarbeit, also Auftragsmord zu Auftragsmord geschickt. Und das nagt an ihr, ja, das Gewissen, aber auch so ein bisschen diese Ziellosigkeit, die das hat. Und dadurch wird so ein Thema aufgebaut. Ne? Die Figuren im Film sind ziellos, haltlos, heimatlos zum Teil.
Suchen Identität und Anschluss.
Genau, wissen nicht so richtig, wohin mit sich. Und dann gibt es eine Verwicklung mit einer anderen Figur, Julia Louis-Dreyfus, die ich auch großartig finde in diesem Film. Also eine Sache muss man denen lassen, die haben sich wirklich gesagt, okay, wir casten hier jetzt richtig gute Schauspieler. Und die stellen wir nebeneinander. Und dann ist da aber auch noch Wyatt Russell. Den fand ich nämlich als einzigen richtig mies. Aber alle anderen reißen es für mich total raus. Und Julia Louis-Dreyfus,
aber Wyatt Russell sagt, sieht halt immer verdammt aus wie J.D. Vance, finde ich. Das kann ich nicht rausstreichen aus meinem Kopf, dass ich sofort so ein bisschen Kotze kriege. Das will ich ihm aber gar nicht anlassen. Der spielt diesen unangenehmen Typus ganz gut, finde ich.
Ja, ja, aber er spielt halt neben so Leuten, ne, die richtig gut sind. Also Florence, ja, Pugh, David Harbour, auch Lewis Pullman finde ich richtig stark. Und die Darstellerin, die Ghost spielt,
Hannah John Kamen und Sebastian Stan, gerade als Oscar nominiert, ne?
Ja, wobei der wirkt auch wie auf Autopilot. Da wird mit der Figur auch zu wenig gemacht,
genau,
fand ich. Aber jeder bekommt so seine Momente und sie werden dann aufeinander angesetzt und dann tun sie sich so quasi ja aushilfsmäßig als Team zusammen. Das ist so ein bisschen aufgebaut wie Guardians of the Galaxy. Also eigentlich will da keiner zusammenarbeiten, aber dann müssen sie. Und der Film macht was Interessantes, nämlich anders als alle anderen Marvel-Filme der letzten Jahre, wo durch Settings gesprungen wird und du hast dann, alles ist eigentlich nur noch Greenscreen, weil geht gar nicht anders, weil du in fantastischen Welten unterwegs bist und zwar nur für fünf Minuten, dann wechselt das Setting schon wieder. Ich glaube, rund die erste Hälfte des Films spielt im selben Gebäude und dann wechselt das nochmal und dann spielt es in einem anderen Gebäude, weil in Thunderbolts viel wichtiger ist, was zwischeneinander passiert und nicht so viel, wo es passiert und was passiert. Und es ist vor allen Dingen auch mal nicht wichtig, was im MCU passiert. Das fand ich so erfrischend, dass hier mal nicht alle 12 Minuten jemand reinkommt und sagt so, ah, übrigens, ich bin der eine Charakter aus dieser Serie, wenn ihr euch entsinnt, die läuft jetzt gerade bei Disney Plus oder letzte Woche kam noch ein Kinofilm raus, da bin ich her. Bitte nicht vergessen, nächste Woche in Avengers reinzugehen, sondern alles darf für sich alleine funktionieren. Es gibt Verweise, ne? Jemand sagt mal, na, weißt du noch damals? Das ist es aber ehrlich gesagt schon gewesen und stattdessen konzentriert sich dieser Film auf etwas, das lange, viel zu lange außer Acht gelassen wurde, nämlich Charaktere. Ja, hier die Charaktere werden ausgebaut und vor allen Dingen der Bösewicht und die Entscheidungen, die generell getroffen werden. Es ist nicht dieses Theater wie in anderen Marvel-Filmen. Es gibt nicht ständig CGI-Schlachten, aber selbst der Bösewicht ist nicht der klassische Bösewicht. Und vor allen Dingen die Motivationen und die Zweifel und so, das ist was völlig Neues, hatte ich das Gefühl. Jetzt nicht in der Filmindustrie oder in der Filmhistorie, aber für Marvel-Verhältnisse fand ich das ganz anders, was sie machen.
Im Grunde spielt der Film damit, dass wenn wir oft in den Spiegel schauen, wir oft was ganz anderes sehen, als andere Menschen von uns wahrscheinlich sehen. Und diese Themen, die David schon angesprochen hat bei Yelena, und das ist die Eröffnung, die nach Identitätssuche strebt und die sich fragt, wofür mache ich das denn alles? Und letztendlich nach innen gekehrt sich fragt, wer bin ich, was bin ich und warum bin ich? Durchziehen den ganzen Film. Und damit ist auch die psychologische Ebene so ausgeprägt wie in keinem anderen Marvel-Film. Ich finde, das wird auch durch eine Wahl von Effekten so stark reduziert, aber gleichzeitig so gekonnt und mutig übernommen durch die Farbwahl, wie man etwas darstellt, was sehr viel auch mit Leere zu tun hat und was das eben mit einem machen kann. Was wir damit genau meinen, wird euch 100% klar sein, wenn ihr das hört, nachdem ihr Thunderbolts gesehen habt. Wenn ihr den Film nicht gesehen habt, könnt ihr euch, glaube ich, an dem, was wir gesagt haben, noch nicht vorstellen, wohin der Film sich bewegt. Bis 75 Minuten hat der Film auch noch einen relativ klassischeren Pfad, der aber vor allem auch durch so eine Herzlichkeit, weil David Harbour und Florence Pugh immer so eine Familienebene zum Beispiel aufbauen, aber zum Beispiel David Harbour deswegen auch so brilliert, als dass er so gern in einem alten Glanz und Glorie sein will, aber nicht das auf so eine unangenehme Art transportiert, sondern dazu steht und das feiert und so ein lauter Lebemann ist, dass es einfach total Spaß macht, mit ihm zum Beispiel im Kinosaal zu lachen. Wenn aber Florence Pugh in der Eröffnungsszene beispielsweise darauf bestanden hat, vom zweithöchsten Gebäude der Welt selbst zu springen, sieht man das in der Aufnahme, dass das nicht billig gelöst wird, sondern sie das selber ist. Und ich bekomme in der Eröffnungsszene von Thunderbolts leichte Mission Impossible Vibes. Und dadurch, von der ersten Sekunde an, funktioniert dieser Film und geht vor allem hinten raus einen Weg, den hätten wir so beide gar nicht, also ich nicht für möglich gehalten. Nee. Und der wird lange im Kopf bleiben bei mir. Und vor allem würde ich sagen, ist das der beste Marvel-Film seit Endgame. Ich finde ihn noch besser als Guardians of the Galaxy 3 oder auch ein Black Widow. Und das habe ich so gar nicht kommen sehen. Für mich ist Louis Palman auch eine ganz, ganz feine Entdeckung. Weil das so eine Figur ist, die ist so ein bisschen mystisch, aber auch so voller Selbstzweifel und weiß gar nicht so richtig, was mit sich anzufangen. Aber die ganze Zeit wabert sowas über den Film oder auch um so Figuren, dass man ich mich frage, was genau steckt denn dahinter? Und dieser Gruppenaufbau. Du kriegst hier nicht 5 Figuren vorgeklatscht und gesagt, das ist jetzt eine dysfunktionale Gruppe, die voneinander gezwungen abhängig ist, sondern es sind erst 3, dann wären es 4, dann wären es 5. Und der Fokus bleibt bei den wirklich wichtigen Sachen. Das hat natürlich zu bedeuten, dass zum Beispiel Sebastian Stan irgendwo überflüssig ist. Ich finde auch, dass die Rolle der Ghost nicht so richtig eine Bedeutung bekommt, weil man aber nicht zu viel machen will. Und das ist genau richtig in diesem Fall. Der Film zieht ganz viele richtige Struppen, bei denen ich das Gefühl hatte, dass die gar nicht mehr existieren im MCU in letzter Zeit.
Ja, es ist so ein Team, bei dem man sagen muss, so richtig wäre eigentlich egal, ob sie Superhelden sind. Na, sie haben dann zufälligerweise Fähigkeiten, die meisten davon aber eigentlich nicht. Eine Figur sagt das im Film auch, so we just shoot and punch. Ja, das macht ihr eigentlich fast nur das. Und das ist so ein bisschen, also man merkt, es gibt am Anfang eine Figur, die relativ schnell ausgeschaltet wird, sagen wir es mal so. Ich glaube, jeder, der die komplette Promo dazu mitbekommt, also es gibt zum Beispiel, gab es gestern einen Auftritt des Castes von Thunderbolts bei Jimmy Kimmel. Und da fehlt eine Figur aus dem Cast, der eigentlich auf dem Poster beworben wird. Und du denkst so, ja, also man kann es eigentlich kaum offensichtlicher machen, was da passiert. Aber in dem Moment, wo es passiert, ist es auch völlig egal. Das ist so ein bisschen schade. Da sieht man auch, wie man als Zuschauer zu diesen Figuren am Anfang steht. Aber das wird sich dann im Verlauf ändern. Im Verlauf eines Films, der auch nicht vergisst, auch mal Action zu haben. Es gibt da immer wieder Momente, die auch richtig gut inszeniert sind. Es gibt so eine Szene, die hat da gar nicht, die macht gar nicht groß. Das ist eine Autoverfolgungsjagd. Aber da gibt es so einen richtig coolen Moment, in dem der Winter Soldier dann involviert ist, wo ich dachte, es gibt so zwei, drei Momente, die sind richtig gut inszeniert, auch weil, und jetzt haltet euch fest, die Musik mal wieder richtig gut ist. Ich dachte so, es ist der erste Marvel-Film seit Jahren, wo ich das Gefühl habe, mal wieder so Themen zu erkennen, wo mal wieder jemand was mit der Musik versucht. Und ich glaube, ich hätte mir keinen Film vorstellen können, der unwahrscheinlicher ist, wo man mal, ne, also ich dachte so, okay, Fantastic Four, wenn sie jetzt versuchen, mit dem so richtig durchzustarten und Thunderbolts ist jetzt der Film, den sie jetzt noch, weil sie ihn auf dem Terminkalender hatten, müssen sie ihn jetzt noch abfrühstücken, aber der wird erwartbar müllig. Und es ist genau nicht so. Ich würde vermuten, der wird jetzt auch erst wieder eine Weile dastehen. Für mich ist es der beste Marvel-Film seit Black Widow, den fand ich nämlich ähnlich stark. Der hier hat auch so ein paar Sachen, ein paar Spezialeffekte sind da nicht ganz so gut. Ich finde auch, wie gesagt, das Team und wie es miteinander harmoniert, das kommt nicht ganz so zur Geltung, auch weil der Humor, ne, ich habe ein paar Mal das Gefühl gehabt, dass so dieses Miteinander und Gegeneinander, dieses Gebanter, das verläuft sich manchmal so ein bisschen, aber das ist echt Kritik auf hohem Niveau. Ich fand das wirklich toll in einem Film, der dann irgendwann über Traumata erzählt. Wer hätte das in einem Marvel-Film erwartet? Und wie gesagt, Florence Pugh einfach in alles reincasten, hast du gewonnen.
Es ist clever, wie sie es auch visualisieren, ne? Das ist ja immer sehr schwierig, bestimmte Themen, weil du Traumata ansprichst. Wie machen wir denn das greifbar? Wie verschaffen wir denen, sagen wir mal, Raum? Wie verschaffen wir dem Raum? Und Es sind einfach sehr viele gute Ideen. Ich denke, wir sollten es dabei belassen,
Damit
wir gar nicht Gefahr laufen, mehr zu erzählen oder zu verraten. Ja. Aber entgegen unserer Erwartung. Aber ich finde es schön zu sehen, dass das richtig Spaß gemacht hat. Und kann nur empfehlen, guckt euch den an übers Wochenende. Und im Grunde funktioniert der, ohne irgendwas anderes gesehen zu haben, oder? Muss man Yelena wirklich kennen? Nee, ich finde, sie erklärt sich. Muss man Wyatt Russell wirklich kennen? Nicht unbedingt. Und auch den Red Guardian. Ich finde, vieles funktioniert dort, ohne den großen Vorlauf haben zu müssen.
Ja.
Gut.
Ja.
Glücklich?
Das dürfte wohl die große Überraschung gewesen sein. David Hein und Robert Hofmann finden einen Marvel-Film richtig gut.
Ach, ich bin der Erste, der sich freut, wenn das so bleiben würde und wenn Superman Knaller wird. Superhelden sind ja das, ich weiß immer noch, wie fantastisch ich Superman als Kind fand. Und gerade die Fantastischen Vier, so diese Vorstellung, sich so ganz doll stretchen zu können und so. Ich weiß noch, als Kind fand ich die total faszinierend, diese Figuren. Und ich freue mich als Erwachsener jetzt, die alle vielleicht hoffentlich auf eine gute Art und Weise wiedererleben zu können. Insofern, be my guest. Sie müssen es ja nur richtig machen. Nur.
Okay, dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Genau, bis dahin macht's gut, habt eine schöne kurze Woche mit Feiertag und danke fürs Reinhören. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.